ARD.
Mit Tränengas und Gummigeschossen hat die Polizei in Los Angeles in dieser Woche auf Demonstrationen geantwortet.
Größtenteils waren die friedlich, die Demos, bis auf wenige Ausnahmen. Ein brennendes Auto war zu sehen, Steinwürfe auf Polizeiautos, auch E-Scooter sind von einer Brücke auf Polizeiwagen geworfen worden.
US-Präsident Donald Trump hat lieber gleich trotzdem die Nationalgarde geschickt. Erst 2000 Soldaten, dann weitere 2000 plus 700 Soldaten des US Marine Corps.
If we didn't send in the National Guard quickly,
hätten wir nicht die Nationalgarde geschickt, würde Los Angeles jetzt brennen. Sie brauchten Hilfe und wir haben sie geschickt. Wir haben großartige Arbeit geleistet.
And we did a great job last night.
Ganz anders sah das aber der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom. Die Entsendung der Nationalgarde war für ihn ein klarer Versuch, die Situation zu eskalieren, sagt er, um daraus Kapital zu schlagen.
Dieser Machtmissbrauch des Präsidenten hat die Lage angeheizt und die Bevölkerung, die Polizisten und sogar die Nationalgarde in Gefahr gebracht.
That's when the downward spiral began.
Was war da los in Los Angeles? Hat das noch was mit dem Kampf gegen illegale Einwanderung zu tun oder ist das ein Versuch von Donald Trump, ein autoritäres Regime zu errichten? Die Proteste von L.A. sind eins unserer Themen bei 7 Tage wach. Wir sind Christoph Schrag
und Hendrik Schröder. Wir sind Journalisten und Freunde und kennen uns seit knapp 30 Jahren und wir tun hier bei 7 Tage wach das, was wir sowieso immer tun. Wir diskutieren die wichtigsten Themen der letzten Woche.
Alle haben gesagt, besorgt Masken um jeden Preis im Sinne des Wortes. Keiner hat gesagt, seid dabei aber besonders sparsam und das haben wir gemacht.
Aber hätte das so gemacht werden dürfen, wie Jens Spahn das gemacht hat, als er einer Firma aus seiner Heimat die Aufgabe übertragen hat, das Land in der Pandemie mit Corona-Masken zu versorgen.
Milliarden hat Jens Spahn damals ausgegeben für viel zu teure Masken, die dann auch noch teilweise verbrannt werden mussten. Welche Konsequenzen wird das für ihn haben?
Außerdem schauen wir auf das Thema Femizide. Jeden dritten Tag wird eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner umgebracht. Jeden dritten Tag.
Wie viele der Frauen würden heute noch leben, wenn potenzielle Täter elektronische Fußfesseln tragen müssten? Das haben sich die Innenminister in dieser Woche gefragt und das fragen wir uns heute auch.
Unsere Themen heute bei 7 Tage wach.
Donald Trump, without consulting California.
Ohne Rücksprache mit den Behörden hat Donald Trump 2000 Angehörige der Nationalgarde auf unseren Straßen eingesetzt, illegal und ohne Grund. Damit begann die Abwärtsspirale.
And the president, he did it on purpose.
Weil Donald Trump die Nationalgarde geschickt hat, ging die Gewalt erst richtig los in Los Angeles. So sieht es der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom von den Demokraten.
Am vergangenen Wochenende ging es ja schon los mit den Protesten in Los Angeles. Und zwar wegen hunderter Festnahmen von Menschen ohne Aufenthaltserlaubnis, von sogenannten Undocumented Immigrants. Durch die Agenten der Heimatschutzbehörde Homeland Security. Die Agenten kommen von der Immigration and Customs Enforcement, kurz ICE oder eben einfach ICE.
Und gegen diese zahlreichen Festnahmen durch diese ICE-Agents haben die Menschen in Los Angeles protestiert, weil Los Angeles ist die Stadt mit dem größten Anteil an eben diesen Einwanderern ohne Aufenthaltsrecht. Das ist eine knappe Million, also in L.A. hat eine Studie der Uni Kalifornien vor 5 Jahren gezählt. Und in der Stadt selbst, also in Los Angeles, leben aber gerade mal 4 Millionen Menschen. Und selbst wenn man den Großraum L.A. nimmt, da haben wir knapp 14 Millionen, dann sind eine Million von diesen 14 Millionen tatsächlich ein wesentlicher Teil der Menschen, die da leben, die aus Einwanderern ohne Aufenthaltsrecht bestehen.
Also viele kennen jemanden, hauptsächlich sind es Hispanics, also aus Mexiko, aber auch Venezuela oder Guatemala, Honduras, die da leben. Und die Menschen, die leben da nicht etwa im Untergrund, sondern die arbeiten eben da, wohnen da ganz normal, haben Kinder in der Schule. Und wenn man sich das anschaut, wo die Menschen von den ICE Agents weggeholt werden, dann kann man, glaube ich, auch die Demos nachvollziehen. Hm. Ein Mann wurde bei der Arbeit in der Waschanlage festgenommen. Anderer, ein Großvater, als er seine Enkelin zur Schule gebracht hat.
Gavin Newsom, der demokratische Gouverneur, hat es ja auch in einer Fernsehansprache geschildert. Die ICE Agents springen da etwa am Supermarkt aus ungekennzeichneten Lieferwagen, nehmen die Leute beim Einkaufen fest. Es gab eine Razzia in der Klamottenfabrik. Es werden Tellerwäscher, Dachdecker, Näherinnen festgenommen. Also Leute, die, wie Newsom zumindest das gesagt hat, die hart arbeiten. Und, das ist das Verrückte, die auch beträchtliche Steuern zahlen. Da können wir vielleicht später noch mal näher drauf eingehen, wie sowas überhaupt geht. Jedenfalls werden da Menschen mitten aus dem Leben geholt. Menschen, die schon Jahre in L.A. leben und arbeiten, ganz wie du sagst. Und dagegen gab es eben Demos. Und diese Demos sind größtenteils ruhig verlaufen, so schildert das Newsom in der Ansprache. Und er sagt, Donald Trump hat das dann ausgenutzt für eine Eskalation.
Dank der Polizei und der Mehrheit der friedlich Protestierenden entspannte sich die Situation wieder. Sie konzentrierte sich auf wenige Blocks in der Innenstadt. Aber das wollte Donald Trump nicht. Er wollte erneut die Eskalation und entschied sich für mehr Gewalt. Er wählte Theatralik statt öffentlicher Sicherheit.
Theater statt öffentliche Sicherheit, so sagt es Newsom. Und ehrlich gesagt, schon die Polizei von Los Angeles hatte ja überaus hart durchgegriffen, kann man ja, glaube ich, so sagen. Also die haben da ja sogar, ich habe ein Video gesehen, so eine australische Reporterin mit Gummigeschossen angegriffen, während die berichtet hat, völlig ohne ersichtlichen Grund.
Moving them on through the heart of L.A.
Ja, krasse Szene ist das. Also völlig ohne Vorwarnung, wenn man sich das anschaut, wird sie da am Bein erwischt, erhebt jemand einfach die Waffe und schießt auf sie. Es hat auch noch andere Journalisten erwischt, einer musste auch ins Krankenhaus.
Und dieses Hochschaukeln der Gewalt bei den Protesten, das war ja eine direkte Reaktion auf die Entsendung der Nationalgarde. Also die dürfen zwar nur Bundesbehörden schützen, die dürfen keinen verhaften, die dürfen auch nicht bei Demos eingreifen, aber die Entsendung von erst 2000, dann nochmal 2000 plus Marines hat einfach nochmal Öl ins Feuer gegossen. Also so schildert das der Gouverneur und auch die Bürgermeisterin von L.A., Karen Bass, die habe ich in einem Beitrag von Welt TV gesehen, die sagt, das fühlt sich an wie ein Experiment, was hier mit der Stadt passiert.
Because that is the cause of the problems.
Das ist die Ursache des Problems. Dies wurde vom Weißen Haus provoziert. Wir wissen nicht warum. Vielleicht sind wir Teil eines nationalen Experiments, um zu sehen, wie weit die Bundesregierung gehen kann, um die Macht von einem Gouverneur, die Macht einer lokalen Instanz zu übernehmen und ehrlich gesagt unsere Stadt und unsere Bürger, unsere Bewohner in Angst zu versetzen.
Power from a local jurisdiction and frankly leaving our city and our citizens, our residents in fear.
Hier, diese Entsendung von der Nationalgarde durch den Präsidenten. Ne?
Also da, das ist sowieso das Ding, oder? Darf Trump denn diese Nationalgarde entsenden? Also ich meine, er sagt, sie machen das nach der Regel nur zum Schutz von Bundesbehörden und er wartet nicht mehr ewig, bis ein Gouverneur ihn bittet, sondern er schickt die, wenn er denkt, jetzt reicht's. Aber,
also ja, aber das darf er nicht. Also das ist auf Anfrage des Gouverneurs. Die teilen sich sogar die Befehlsgewalt über die Nationalgarde. Also der Präsident und der Gouverneur. Und unabhängig davon, das letzte Mal, dass die Nationalgarde kam wegen Protesten, war beim Fall George Floyd in Minneapolis. Aber da hat der Gouverneur Tim Walz die gerufen, auch wenn Trump das heute anders erzählt. Und das letzte Mal, dass sie einfach vom Präsidenten so losgeschickt worden sind, das war in den 60er Jahren. Also hier, der amerikanische Jurist Kirk Junker hat das beim ZDF bestätigt, dass das nicht geht, was Trump da macht.
Es gibt eine Bedingung dafür, und das zu benutzen, muss ein Gouverneur ihn einladen. Und nicht nur hat Gavin Newsom Trump und den Bundessoldaten nicht eingeladen, hat er explizit gesagt, nein, danke, kommen Sie nicht.
Und der Kirk Junker sagt auch, Trump macht das, weil er seine politische Macht ausbauen will. Es ist egal, ob er damit juristisch durchkommt, er verbreitet auch hier wieder Chaos und Unsicherheit und kommt ihm seinem politischen Ziel näher, seine Agenda durchzusetzen. Denn aktuell geht das vor den Gerichten hin und her. Newsom hat Beschwerde eingelegt, hat Klage eingelegt, zwischendurch hat Trump Recht bekommen. Also es ist dieses ganze juristische Spielchen kommt, es ist aber völlig unerheblich, sagt Junker, weil am Ende Fakten geschaffen werden. In diesem Fall eben, wehrt euch nicht gegen meine Deportationspläne, sonst schicke ich die Armee.
Ja. Dazu kommt auch noch, dass Gavin Newsom aus Kalifornien ja der nächste Kandidat der Demokraten für die Präsidentschaftswahl sein könnte. Ne? Also sprich, es gibt einen zusätzlichen Anreiz für Trump, sich mit ihm anzulegen.
Ey, man muss aber eins auch sagen, das ist ja eine regelrechte Zeitbombe, diese Sache mit der illegalen Immigration in den USA. Und zwar eine, die schon richtig lange tickt und die keine politische Kraft in den letzten 30 Jahren gelöst bekommen hat. Und daran haben auch die Demokraten eine Mitschuld.
Wieso meinst du?
Naja, es gab doch immer wieder diese Gesetzesentwürfe, um zumindest einen Teil der Einwanderer zu legalisieren und gleichzeitig die illegale Einwanderung zu begrenzen oder legale Wege zu öffnen. Und kein einziges dieser zahlreichen Gesetzesvorhaben ist durchgegangen. Und zwar auch, weil nicht immer alle Demokraten mitgestimmt haben. Also die Legalisierung ist ja ein Projekt der Demokraten, aber sie haben es nie geschafft, das umzusetzen, auch nicht unter Präsident Obama. Und der hatte übrigens die höchste Zahl an Ausweisungen von illegalen Migranten. Auch unter Biden gab es ja mehr Abschiebungen als unter Trump zum Beispiel.
Na, das ist doch auch der Grund, warum Trump jetzt so durchgreifen lässt, oder? Stand im Wall Street Journal zumindest. Er wollte das nicht auf sich sitzen lassen, dass er niedrigere Abschiebezahlen hat. Aber zum Thema Legalisierung, dass das nie durchgegangen ist, das lag doch wohl vor allem an den Republikanern, die das einfach nicht wollen, dass illegale Einwanderung am Ende legalisiert wird, obwohl, und das ist doch so ein bisschen auch das Scheinheilige auf der republikanischen Seite, obwohl die US-Wirtschaft ohne Einwanderer überhaupt nicht funktioniert. Das ist eine Tatsache, naja, weil die diese ganze Niedriglohnarbeit machen.
Also das hat Trump jetzt offenbar auch mitbekommen, hast du gelesen?
Nee.
Also der hat auf Druck offenbar aus der Landwirtschaft reagiert und auf seiner Plattform Truth Social gepostet, dass den Farmern und Hoteliers augenscheinlich langjährige gute Mitarbeiter verloren gegangen sind durch seine aggressive Immigrationspolitik.
Das kann doch gar nicht.
Und jetzt orakelt er was von Veränderungen, die da irgendwie kommen sollen, aber konkret.
Ey, ich hab so viele Studien dazu gefunden. Also alle kommen zu dem Schluss, wenn du die illegalen Einwanderer legalisierst, dann kurbelt das die Wirtschaft an. Die allermeisten arbeiten, die allermeisten zahlen Steuern, nehmen keine Transferleistungen in Anspruch.
Also ich finde am Ende, man kann schon noch darauf pochen, dass Einwanderung eben nicht illegal geschehen darf, sondern legal erfolgen muss.
Aber
auch da, keine der beiden politischen Kräfte in den USA hat das hinbekommen, dieses Problem zu lösen. Die Bundesstaaten und Städte kochen ihr eigenes Süppchen. LA ist eine sogenannte Sanctuary City, wo also Illegale weitgehend geduldet werden. Aber auch das findet nicht ganz Kalifornien toll. Also auch da gibt es Gegenden, wo Trump ja gewählt wird. Und jetzt, wo Trump eben angekündigt hat, schärfer gegen Illegale vorzugehen, die Nummern nach oben zu treiben, jetzt müssen diese ICE Agents eben Zahlen produzieren. Und das machen sie natürlich nicht, indem sie hochkriminelle Einwanderer aufspüren, wie versprochen, sondern die leicht zu finden sind am Baumarkt, bei der Arbeit.
Ja. Also es ist wirklich katastrophal. Da hat ja wirklich niemand was davon. Also nach den Protesten in Los Angeles, selbst wenn es zuletzt wieder ruhiger war, man kann sich nicht vorstellen, dass das so weitergeht.
Also jetzt am Wochenende steht auch noch eine Militärparade an, fällt zufällig auf Trumps Geburtstag, ist wohl wirklich Zufall. Da gibt es nicht nur in Los Angeles sehr wahrscheinlich, sondern an wirklich vielen Orten in den USA Proteste. Es sind an 1800 Orten Demos angekündigt für Samstag.
Und jetzt gehen wir zurück in das Jahr 2020, der Anfang der Corona-Krise. Die Welt war in Aufruhr und es hieß Masken, wir brauchen Masken.
Also hatte sich der damalige Bundesgesundheitsminister dran gemacht und versucht, Masken zu besorgen. Und dabei hat er, das ist Fakt, unglaublich viel Geld, wahrscheinlich unnötig viel Geld ausgegeben, also Steuergeld. Und unter anderem ein Unternehmen aus seiner Heimatregion mit einem Milliardendeal ausgestattet.
Dieser damalige Bundesgesundheitsminister heißt Jens Spahn und der ist jetzt Vorsitzender der Union-Bundestagsfraktion, also ein ziemlich mächtiger Posten. So, und jetzt gibt es einen 170-seitigen Bericht darüber, wie das alles zu bewerten ist, was der Jens Spahn damals gemacht hat mit seinen Maskendeals. Den Bericht hatte Karl Lauterbach noch in Auftrag gegeben, als der noch Gesundheitsminister war.
Jetzt liegt der Bericht der aktuellen Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen von der CDU vor. Und was macht die? Veröffentlicht den nicht und gibt ihn nicht komplett frei. Nur Teile daraus, aber nicht komplett und pur. Warum macht sie das? Um Jens Spahn zu schützen?
Also nochmal kurz, 170 Seiten ist dieses Gutachten lang. Durchgeführt wurde es von der Staatssekretärin Margarete Suthoff, SPD, in Auftrag gegeben noch von Karl Lauterbach, SPD. Und das Gutachten soll Jens Spahn, CDU, und seine Rolle bei den Maskendeals weiter belasten. Der Rechercheverbund von Süddeutsche, WDR und NDR hat da ziemlich viel zu gemacht. Stelle ich auch noch gerne ein paar Links in die Shownotes.
Ich fasse mal kurz zusammen, was man weiß und vermutet. Also Spahn hat damals ein Logistikunternehmen beauftragt damit, Masken zu besorgen. Fiege heißt die Firma. 1,5 Milliarden Volumen hatte dieses Geschäft. Riesending. Dabei ist die Firma gar nicht so groß. Und die Firma Fiege sitzt im Wahlkreis neben dem Wahlkreis von Jens Spahn in dessen Heimat in Münster.
Okay.
So, damit nicht genug. Der Auftrag wurde damals ohne Ausschreibung ohne Prüfverfahren, ohne alles rausgegeben. Zack, zack. 1,5 Milliarden an ein Unternehmen aus der Heimat des Bundesgesundheitsministers. Alles ganz sauber oder was?
Na, Spahn sagt dazu, dass es ja damals so schnell gehen musste, dass er halt auf Leute zurückgegriffen hat, die er kennt. Und das war eben Fiege, dieses Unternehmen. Die hätten ein schlüssiges Konzept gehabt, meinte er. Denen hätte er vertraut. Er hat dem Podcast Table Media, hatte jüngst ein Interview dazu gegeben. Und da hat er gesagt, so eine Ausschreibung dauert 3 bis 6 Monate. Wir hatten Corona, wir brauchten Masken, diese Zeit wäre einfach nicht da gewesen.
Naja.
Also ich finde das ehrlich gesagt nachvollziehbar. So panisch, wie alle damals waren, der stand unter so einem krassen Handlungsdruck, wenn du da ein Unternehmen kennst und dem vertraust und die sagen, du, wir besorgen die Masken, wir schaffen das. Ja, dann gibst du denen den Auftrag, ohne daran zu denken, welche Konsequenzen das irgendwann hat. Weil das klingt aus heutiger Sicht jetzt ein bisschen sehr zugespitzt, aber damals hatte man ja wirklich das Gefühl, und vielleicht war das auch so, es ging um Leben und Tod.
Bei den Recherchen kam jetzt aber raus, dass wohl damals Teile der Bundesregierung dagegen waren. Ein vergleichsweise kleines Unternehmen wie Fiege mit so einem riesigen Auftrag in so einer extremen Notlage auch noch zu beauftragen. Also vor allem aus dem Innenministerium gab es da Bedenken. Die wollten lieber DHL oder Schenker nehmen, also wirklich die Branchen Riesen. Aber Spahn wollte Fiege, hat auch der Spiegel so geschrieben übrigens.
Das ist übrigens wirklich neu an den Recherchen, ne? Das war so bisher noch nicht bekannt. Und dass Spahn das auch so ein bisschen an sich gerissen hatte, weil es gar nicht so klar war, ist das jetzt Sache des Innenministeriums oder des Bundesgesundheitsministeriums, diese Masken so schnell zu besorgen.
Und er hat ja auch Masken zu überhöhten Preisen gekauft von einem Schweizer Unternehmen auf Vermittlung einer Parteifreundin von der CSU. Die Masken hätte er billiger von einem Hamburger Unternehmen haben können. Warum er die teureren Schweizer genommen hat, ist unklar und offenbar logisch jetzt auch nicht unbedingt.
Ich weiß, das stand auch im Spiegel, das stand auch in demselben Artikel.
Und das war ja auch nicht alles. Er hat ja auch eine sogenannte Open-House-Ausschreibung gemacht, also völlig verrückt eigentlich, da hat er gesagt, okay, jede Firma, die Masken bringen kann, bekommt pro Maske 4,50 Euro. 4,50, obwohl sein eigenes Ministerium einen Preis unter 3 Euro empfohlen hatte. Und das hatte zur Folge, dass am Ende viel zu viele Masken geliefert wurden, die mussten verbrannt werden, so viele waren das.
Ja, da laufen ja jetzt immer noch Gerichtsverfahren, weil Firmen geklagt hatten, weil ihnen dann die Masken nicht abgenommen wurden und sie dachten, wir haben aber doch eine rechtsverbindliche Ansage vom Minister bekommen und der sagt, nö, das war ja nur informell. Also da geht es um Entschädigungsforderungen von mehreren Milliarden. Das ist völlig unstrittig, dass das nicht gut gelaufen ist. Aber ich glaube, Spahn wollte damals um jeden Preis den Erfolg vorweisen. Ne? So sagen, ich habe die Masken besorgt, ich habe es geschafft. Ich habe ein Statement von ihm aus dem Deutschlandfunk gefunden, aus dem letzten Jahr, wo er schon mal wegen den Masken unter Druck stand und sich da so gerechtfertigt hat.
Ich wundere mich etwas, dass jetzt Jahre nach Beginn der Pandemie manch einer vergessen zu haben scheint, wie es damals war. Wir hatten absoluten Mangel. Alle haben gesagt, übrigens auch die Grünen, besorgt Masken um jeden Preis im Sinne des Wortes. Keiner hat gesagt, seid dabei aber besonders sparsam. Und das haben wir gemacht. Es waren anschließend ausreichend da, aus heutiger Sicht zu viele. Aber wir müssen ja erinnern, in welcher Situation ist die Entscheidung getroffen worden.
Also es kann ja alles sein, aber
ich finde, man kann auf die Handlungen in der Corona-Zeit nicht in jedem Fall dieselben Maßstäbe anlegen wie in normalen Zeiten. Also da haben viele Menschen Dinge gesagt, getan, gedacht, erzählt, die eben von diesem Ausnahmezustand bedingt waren, von diesem Druck. Und das war eben auch bei Politikern so.
Das kann ja alles sein. Dass er Fehler gemacht hat, okay, aber man kann doch trotzdem nicht einen Untersuchungsbericht, der möglicherweise alle diese Fehler und auch Jens Spahns Rolle deutlich benennt, zurückhalten. Also das geht einfach nicht. So verhinderst du ja notwendige Aufarbeitung auch für zukünftige Pandemien oder andere Notlagen. Also das macht dich doch als Politiker, aber auch gerade bei Corona-Themen, den ganzen parlamentarischen Betrieb total unglaubwürdig, wenn da jetzt so eine geheime Sache draus gemacht wird. Also natürlich gewinnen die Leute dann den Eindruck, der hat erst gemauschelt, dann getrickst und alles irgendwie so zu seinem Vorteil hingelegt. Und dann sorgt er oder zumindest seine Partei auch noch dafür, dass das alles unterm Deckel bleibt, dass da möglichst keiner
was findet. Aber du darfst jetzt auch nicht per se unterstellen, dass da zwangsläufig was ganz Krasses drinsteht, was Spahn auf jeden Fall weiter belastet. Also das Gesundheitsministerium jetzt sagt, das Gutachten war von Anfang an intern gedacht. Und war nie zur Veröffentlichung bestimmt, unter anderem, weil da Klarnamen vom Beamten drinstehen.
Ja, jetzt haben die Recherchen aber einiges zutage gefördert und ich finde, dann muss das raus. Du kannst ja auch schwärzen. Also das ist doch vorgeschoben. Spahn hat doch damals auch schon gesagt, da gibt es ein Zitat von ihm, wir werden uns viel verzeihen müssen mit Blick auf diese Zeit.
Weiß.
Und irgendwie habe ich das Gefühl, er meinte wohl eher, ihr werdet mir viel verzeihen müssen. Aber entschuldigt hat er sich auch nicht oder um Verzeihung gebeten. Weißt? Er hat sich immer nur gerechtfertigt.
Er hat gesagt, er würde das heute alles nicht mehr so machen.
Ist aber auch was anderes, als mal zu sagen, ich habe Fehler gemacht Und ich bitte um Verzeihung.
Naja, Kollegen, wenn er das macht, überlebt er das vielleicht politisch nicht. Weil Schwäche zeigen, Reue zeigen, Fehler zugeben, das kommt im Politbetrieb nicht gut an. Nee, im Ernst.
Ja, vielleicht überlebt er das politisch aber auch so nicht. Weil die Opposition und Teile der SPD, die wollen ja unbedingt, dass das ganze Gutachten über Spahns Rolle veröffentlicht wird. Die FDP will einen Untersuchungsausschuss. Die Medien bleiben sowieso jetzt dran an der Sache. Also wenn da irgendwas drinsteht, was Spahn jetzt wirklich ernsthaft und stichhaltig weiter belastet, dann ist er wahrscheinlich eh weg vom
Platz. Also sagen wir, es kommt eh raus. Wir reden jetzt über Gewalt an Frauen und wir möchten vorwegschicken, solltet ihr euch von Gewalt bedroht fühlen, es gibt Stellen, die helfen. Einige, wir haben Hilfsangebote in den Shownotes verlinkt.
"104 Frauen sind im vergangenen Jahr von ihren Partnern oder Ex-Partnern getötet worden. 104 Frauen im Jahr. Dunkelziffer höher. Getötet, weil sie Frauen sind. Von Menschen aus ihrem unmittelbaren Umfeld."
Wie kann man bedrohte Frauen besser schützen? Wie kann man diese sogenannten Femizide verhindern? Darüber hat diese Woche die Innenministerkonferenz diskutiert und darüber sprechen wir jetzt.
Und schauen vor allem darauf, ob man auch in Deutschland das spanische Modell der Fußfessel für Täter einführen könnte. Und sollte.
Kurz vorweg, Femizid heißt, also dass wir einmal den Begriff klar haben?
Also die Bundeszentrale für politische Bildung beschreibt es auf ihren Internetseiten so: Als Femizid wird die Tötung einer Frau aufgrund ihres Geschlechts bezeichnet. Gemeint sind Frauentötungen, die durch hierarchische Geschlechterverhältnisse motiviert sind. Und in den Medien bei uns heißt das ja manchmal Beziehungsdrama oder früher hat man bei manchen Fällen von Ehrenmorden gesprochen, was aber alles irreführende Bezeichnungen sind, weil es darum geht, dass Männer Frauen umbringen. Punkt. Und um das klarzumachen, hat sich mittlerweile dieser Begriff Femizid durchgesetzt.
104 solcher Tötungen hat es nach Recherchen der Zeit in 2024 gegeben, also die von Partnern oder Ex-Partnern der Frauen begangen wurden. Also alle drei Tage wird eine Frau vom Partner oder Ex-Partner in Deutschland ermordet.
Und das sind also so grauenhafte Zahlen. Zwar waren das in den vergangenen Jahren teilweise noch mehr, aber es ist allen klar, dass das auf gar keinen Fall so bleiben darf. Also nicht zuletzt deswegen hatte die Bundesinnenministerkonferenz das bei ihrer Tagung in den letzten drei Tagen auf dem Zettel. Also allgemein, was man tun kann und ganz speziell. Das treibt gerade der Bremer Innensenator voran, der auch turnusmäßig da federführend war für die Tagesordnung. Steht auch als Vorhaben im Koalitionsvertrag übrigens, ne? Ob Deutschland nicht seine Gesetze so ändern kann, dass das spanische Modell einer Fußfessel für Straftäter bundesweit angewandt werden kann.
Das spanische Modell einer Fußfessel, worüber jetzt viel gesprochen wird, funktioniert so: Ein Gericht kann einen Gewalttäter dazu verpflichten, eine Fußfessel zu tragen. Da drin, in dieser Fußfessel, ist ein GPS-Sender, der den Aufenthaltsort des Mannes nonstop an die Sicherheitsbehörden meldet. Die bedrohte Frau hat eine entsprechende App, zum Beispiel auf dem Handy oder auch ein entsprechendes Gerät, und meldet auch ihren Standort dauerhaft dem System und kann dann so gewarnt werden, wenn der Mann ihr zu nahe kommt. So hat es die Kriminologin Dorothee Dienstbühl in dieser Woche Deutschlandfunk Kultur erklärt.
Dann würde diese elektronische Fußfessel dazu führen, dass die Polizei sieht, der nähert sich hier an, aber auch hier ein Warnsignal bekommt, der kommt zu mir. Das heißt, sie kann sich verstecken und die Polizei kann sehr schnell reagieren, um eben das Schlimmste zu verhindern.
Und das Ganze heißt spanisches Modell, weil Spanien das vor 15 Jahren schon eingeführt hat und es seitdem keinen einzigen Mord an einer Frau gab, die da mitgemacht hat. Keinen mehr. Manche Bundesländer in Deutschland haben ihre Polizeigesetze schon so geändert, dass das unter bestimmten Bedingungen auch hier geht, aber nur für einen begrenzten Zeitraum. Und um das bundesweit einzuführen, und nur dann ergibt das ja auch Sinn, wenn du mich fragst, müsste man das Gewaltschutzgesetz ändern?
Also sprich, man könnte das auch in Deutschland machen, das ist jetzt eher eine politische als eine technische Frage.
Ja, in der Ampel hatte die FDP auf der Bremse gestanden. Jetzt mit Schwarz-Rot sind die Karten ja neu gemischt und es könnte eine stabile Mehrheit dafür geben.
Ich meine, so ein Annäherungsverbot kann man ja auch jetzt schon erzwingen, ne? Also polizeilich, gerichtlich, das gibt es ja in Deutschland alles.
Ja, aber das bezieht sich immer auf bestimmte Orte, weißt du? Also auf Gegenden wie den Wohnort oder den Arbeitsplatz. Also dieses spanische Modell, das ist ja A, dynamisch, weil es immer weiß, wo du bist und wo der Täter ist. Und B, ist bei dem Annäherungsverbot, also das ist ja schön und gut, aber wenn der Täter das dann überschreiten will, dann kann er das einfach tun. Beim spanischen Modell fängt dann bei der Frau und bei der Polizei ein Warndetektor an zu piepen. Und das ist schon ein großer Unterschied.
Es wäre aber natürlich trotzdem fahrlässig zu glauben, dass man dieses Problem der Morde an Frauen rein technisch lösen kann. Ne?
Also, wieso?
Naja, weil diese Fußfessel muss ja gerichtlich angeordnet werden.
Ja, ja klar. Also es ist ja auch eine massive Grundrechtseinschränkung für den Träger von so einer Fußfessel. Also muss gerichtlich natürlich wasserfest sein.
So, und dazu braucht es ja aber eine Anzeige der Frau bei der Polizei oder mehrere.
Ja, ja, klar.
Und das ist ja schon das erste Problem. Was, wenn Frauen sich gar nicht erst trauen, zur Polizei zu gehen? Unsere Redakteurin Lena Petersen hat mit Nora Reich gesprochen von der Organisation feminizidmap.org. Die versuchen, jeden Mord an einer Frau genau zu dokumentieren und so eine Art Archiv aufzubauen. Und Nora Reich hat Folgendes gesagt.
Wir haben häufig den Fall, dass Frauen gestalkt werden, ihnen Gewalt angetan wird, massive Gewalt über Monate und es gibt keine Anzeige. In den Fällen hätte der Mann auch keine Fußfessel bekommen.
Also beschreibt Nora Reich als großes Problem, ist nachvollziehbar, keine Anzeige, keine Fußfessel. Und sie meint, in Deutschland, nach ihren Erfahrungen, was ihr Frauen berichten, selbst wenn Frauen zur Polizei gehen, werden sie oft nicht ernst genug genommen.
Es gibt einen Fall, aber der steht exemplarisch für viele. Da rief die Frau am Abend vor der Tat die Polizei an. Sie erwirkte einen Platzverweis gegenüber dem Mann. Sie stellte Anzeige. Trotzdem sah die Polizei laut Medien keine Anhaltspunkte für eine konkrete Gefährdung. Und am nächsten Tag wurde diese Frau in einem Discounter erschossen.
Das Ding ist ja auch, dass bevor so ein Femizid passiert, dem ja sehr häufig schon häusliche Gewalt vorangeht, emotionale Gewalt, psychische Gewalt. Also jetzt den Fokus so sehr auf die Fußfessel zu legen, löst ja nicht das Grundproblem, wenn jetzt zum Beispiel gleichzeitig Anlaufstellen für Frauen, die solchen Verhältnissen entkommen wollen, zum Beispiel Frauenhäuser chronisch unterfinanziert sind.
Ja, nee, das natürlich nicht. Aber
und diese bisschen Selbstschuld, wenn sie den Mann nicht verlässt, obwohl sie weiß, dass er gewalttätig ist, oder dieses Selbstschuld, wenn sie den Typen mit nach Hause nimmt nach dem zweiten Date und der dann gewalttätig wird. Also diese Argumente, diese Denkweise, das muss ja auch raus aus den Köpfen. Ja. Das, also
ja, klar.
Kannst du nicht allein mit Technik lösen.
Aber dass die Fußfessel eher so ein Notwerkzeug ist, um einfach Leben zu retten, also das ist ja klar. In Spanien funktioniert es ja, ist ein relativ unaufwendiges Mittel, was erstmal Leben rettet.
Das waren unsere Themen der Woche. Welche gab es noch?
Israel hat in der Nacht auf Freitag mit Drohnen Teile von Irans Atomanlagen angegriffen. Dabei sollen auch hochrangige iranische Militärs getötet worden sein. Iran schickt jetzt Vergeltungsdrohnen gegen Israel. Da ist der Ausnahmezustand verhängt worden. Das ist jetzt Stand Freitagmittag. Mhm. Ob das eine größere Eskalation wird oder im Rahmen dessen ist, was sich beide Länder ja immer wieder mal an Scharmützeln leisten, das kann man derzeit noch gar nicht sagen.
Und leider war es eine Woche mit einigen, auch tragischen Nachrichten. Der Amoklauf in Graz in Österreich, ein 21-Jähriger, der an seiner ehemaligen Schule mit einer Pistole und einem Gewehr 10 Menschen inklusive sich selbst getötet hat und diese Waffen übrigens ganz legal besitzen durfte. Staatstrauer in Österreich, aber großes Entsetzen natürlich auch bei uns.
Dann der Flugzeugabsturz in Indien, bei dem mindestens 241 Menschen gestorben sind, wo eine Boeing Dreamliner 30 Sekunden nach dem Start in ein Wohngebiet gekracht ist. Die Ursache könnte sein, dass der Pilot die Hebel für Startklappen und Fahrwerk verwechselt hat.
Und der legendäre Musiker Brian Wilson von den Beach Boys ist im Alter von 82 Jahren gestorben.
Und nächste Woche?
Na, Montag ist erstmal G7-Gipfel in Kanada, wo es ja im Grunde genommen, wenn man sich das Programm anschaut, um nicht weniger geht als um den Weltfrieden. Also das könnte spannend werden. Dann ist Freitag SPD-Parteitag der SPD in Brandenburg. Ja, weiß ich nicht. Das könnte vielleicht nicht so spannend werden.
Dann war es das erstmal mit 7 Tage wach für diese Woche. Wenn ihr noch einen gut gemachten Podcast hören wollt, außer unserem, und euch für das Weltgeschehen weiterhin interessiert, dann wollen wir euch noch Streitkräfte und Strategien empfehlen. Da werden Korrespondenten, Historikerinnen und Sicherheitsexperten interviewt zur aktuellen militärischen Lage, vor allem in der Ukraine, aber auch an anderen Krisenherden der Welt. Streitkräfte und Strategien überall, wo es Podcasts gibt.
Die Redaktion für diesen Podcast hatte Lena Petersen vom RBB24 Inforadio. Und wir sind Hendrik Schröder
und Christoph Schrag. Und wir sagen Tschüss. Nächsten Freitag gibt es eine neue Folge. Und denkt bitte dran, wenn ihr das ganz gut findet, was wir machen, dann bewertet uns, abonniert uns. Das macht es dem Algorithmus leichter, uns im Game zu halten.
Das letzte Wort bei 7 Tage wach haben aber niemals wir. Das hat immer ein Tier. Heute der Hamster.
Also ein stressiger Hamster.
Hochfrequent.
Also Hamster sind aber eigentlich echt total geil. Wusstest du, dass Hamster Selbstgespräche führen beim Essen?
Nein.
Und dass die mit Zähnen klappern können?
Auch nicht. Alles, was ich über Hamster weiß, ist, dass sie ganz fürchterlich klingen und dass sie die ganze Nacht in so einem Plastikrad durch den Käfig joggen und tagsüber pennen. Und dass sie gerne Sachen auf Vorrat einkaufen. Oder? Ich meine, die Hamstern doch
ja.
Gerne Nudeln,
ist schon klar.
Klopapier.
Der Hamster sammelt Klopapier. Wie Jens Spahn. Wie Jens Spahn die Masken gesammelt hat.
So ungefähr.
Tschüss.
Tschüss. So.
Naja.
Ja, weiß ich auch nicht.
Nächste Woche. Neue Woche.
Das war jetzt aber auch nicht so schlecht. Hast du das mitbekommen von dem Mann, der sein eigenes Auto geklaut hat und dafür festgenommen wurde? Das ist wirklich wahr.
Tut mal die Sachen her.
Typ aus Mannheim ist mit seinem BMW nach Rumänien gefahren. Dort wird ihm das Auto geklaut. Er zeigt es bei der Polizei an und auch bei der Versicherung, fährt zurück nach Mannheim, wie auch immer, nicht mit seinem Auto. Sieht dann ein paar Wochen später über die Ortungs-App, sowas haben ja moderne Autos, das Auto. Also er hat die Ortungs-App auf dem Handy und das Auto sendet halt irgendwie Signale. Ja. Er sieht auf jeden Fall in dieser App, dass sein Auto in Dortmund ist. Was macht der Typ? Fährt nach Dortmund mit dem Zweitschlüssel, den er noch hat, macht das Auto auf und fährt damit nach Hause. Und währenddessen sieht der mutmaßliche Autodieb in Dortmund auf seiner Ortungs-App, mein Auto ist weg und ist in Mannheim, und ruft die Polizei. Oh Gott, denn auch der Typ in Dortmund hat offenbar einen gültigen Kaufvertrag für das Auto. Also es gibt ein Auto und zwei Eigentümer. Und weißt du, die Polizei hat jetzt erstmal das Auto beschlagnahmt. So nach dem Motto, also wenn ihr euch nicht einigen könnt, wem das gehört, dann darf halt jetzt gar keiner mehr mit dem BMW spielen.
Ey, aber was ist denn das? Was ist denn das für ein Vogel, dass er sich das selbst zurückholt? Gar nicht Polizei erstmal? Ja,
also es kann auch sein, dass er dafür wirklich noch bestraft wird, ne? Dafür, dass er sein eigenes Auto geklaut hat.
Okay. Na dann, ne?
Ja. Bis gleich.
Bis gleich.